Hallo, es ist Sonntag. In der Christengemeinde Neues Leben Inntal e.V. ist wieder Präsenzgottesdienst. Und ich kann allen nur sagen, die mich vermisst haben letzten Sonntag, dass ich nicht krank war. Ich war zu einer Tagung in Frankfurt und habe dann am Sonntag meine Tochter besucht, beziehungsweise am Samstag auch. Und der Richard hat mich wunderbar vertreten. Die Predigt habt ihr ja auch bekommen. Und heute gibt es ein neues Wort und darauf bin ich ganz erpicht, euch dieses Wort zu bringen. Wie habe ich eben gesagt, es ist also keine Milch für junge Christen, es ist auch kein gut durchgebratenes Rollfleisch mit Gurken und Speck drin, sondern es ist ein noch nicht abgehangenes Steak, was also ziemlich gut gekaut werden muss, damit der Magen damit fertig wird. Also ihr wisst schon, es gibt also etwas, was sehr anspruchsvoll ist. Und das ist ja auch bei Predigten so, sie müssen ja gemischt sein. Das muss für jeden was dabei sein. Und heute gibt es den dritten Teil von dem, was Gott mit Israel vorhat, sage ich mal. Also, ich grüße euch erstmal ganz herzlich. Gottes Segen und ich wünsche euch, dass ihr das Wort, dass es in eure Herzen fällt. Ich habe vor Jahren habe ich einmal ein Buch geschenkt gekriegt. In dem Buch waren Zitate von Lehrern drin gesammelt, die sie unter Schularbeiten geschrieben hatten. Und es war ganz lustig, was man da lesen konnte. Und das Buch hatte nach der besten Aussage, die so in Rot, könnt ihr euch vorstellen, unter einem Aufsatz steht. Und diese Aussage möchte ich euch zitieren. Ich habe das Buch leider nicht mehr, das ist längst verschwunden, aber ich habe das so lebhaft in Erinnerung. Ich weiß auch ganz genau, wer es mir geschenkt hat. Diese Aussage, die fiel mir heute Morgen wieder ein, die sagt Folgendes. Da schreibt die Lehrerin unter einem Aufsatz, Doppelpunkt. Es fängt schon damit an, dass am Ende der Punkt fehlt. So. Und das fiel mir heute Morgen wieder ein, und zwar aus folgendem Grunde. Bei mir ist das Ende auch der Punkt heute in der Predigt, aber damit fing alles an. Aber nicht, dass es schlecht war, sondern dass es gut war. Also dieser Punkt am Ende ist der Vers, den ich vor Wochen bekommen habe, und der hat mich neugierig gemacht. Das ist nämlich der Vers aus dem Kapitel 11 im Römerbrief, und zwar aus dem Römerbrief 11, Vers 32. Braucht ihr noch nicht nachzuschauen, den kriegt ihr noch genügend und das, was alles dazu gehört, noch dazu. Das war also der Anfang. Und dann bin ich angefangen mit Römer Kapitel 10 am Ende und habe mich dann reingearbeitet und habe dann eigentlich die drei Titel, die daraus kamen, jetzt soweit verarbeitet. Zwei sind schon gepredigt worden an den letzten vorhergehenden Sonntagen. Und zwar war es zuerst die Güte und der Ernst bzw. die Strenge Gottes. Und zwar ging es um Israels Unglauben. Und dann im zweiten Thema ging es um Israel und die Heiden. Da waren wir dabei. Und heute geht es um etwas, was wir uns gar nicht vorstellen können, um Israels Errettung. Und wenn ich jetzt diesen 11 mir ganz scharf ansehe, dann merke ich, dass davor etwas ist, was mich so fasziniert hat. Und zwar, ich lese es, den ersten lese ich hier nur die Überschriften. Ich habe die Predigtreihe natürlich verarbeitet, aber es ist noch was davor, und wenn man eine Predigt hat, muss man irgendwo anfangen, irgendwo aufhalten. Ich kann auch mit 1. Mose 1 anfangen und mit Offenbarung 22, 23 aufhören. Aber hier habe ich entdeckt, dass vor dem 11 es eigentlich in 9 losgeht. Und wenn ich in 9 anfange, dann lesen wir euch nur mal die Überschriften vor. Der Schmerz des Apostels über die Ablehnung des Evangeliums durch Israel, sein eigenes Volk. Das ist die Überschrift von 9. Dann geht es los, das wahre Israel. Ich habe hier die Überschriften in der neuen Genfer Übersetzung. Und dann heißt es in einer Überschrift, Gott schenkt sein Erbarmen, wem er will. Und dann kommt das Scheitern Israels in seinen Bemühungen um Gerechtigkeit. Und dann geht es in den 10 hinein. Und bis dahin ist schon gewaltig was los, wenn man das mal nachliest. Das ist so gewaltig, dann kann man auch noch besser den 11 verstehen. Und vielleicht, das habe ich mir auch überlegt, ist das von 9 bis 10 letzter Vers, mit dem wir ja jetzt angefangen sind, eine neue Predigtreihe, die ich auch nochmal anhängen werde, um einfach auf dieses Thema hinzuweisen. Der 10, der ist doch das Grandioste für uns als wiedergeborene Christen. Denn da ist die Lebensübergabe drin. Überleg mal, die verquickt Paulus mit Israel. Und wenn er dann weiterschreibt, dann sagt er etwas, was eigentlich mein Vers ist, den ich schon jahrelang immer vor Augen habe, den wir auch immer wieder schon von Anfang an ganz tief ins Herz graviert bekommen haben. Auch während des Studiums haben wir diesen Vers immer wieder gelesen. Der steht in 10 und zwar 14 und 15. Überschrift: Voraussetzung dafür, das Evangelium annehmen zu können. Da ist erstmal der Punkt. Und ich lese mal die beiden Verse vor, die sind ein bisschen länger. Nun ist es aber doch so, den Herrn anrufen kann man nur, wenn man an ihn glaubt. An ihn glauben kann man nur, wenn man von ihm gehört hat. Von ihm hören kann man nur, wenn jemand da ist, der die Botschaft von ihm verkündet. Und die Botschaft kann nur verkündet werden, wenn jemand den Auftrag dazu bekommen hat. Genau das ist ja auch geschehen, denn es heißt in der Schrift, was für eine Freude ist es, die kommen zu sehen, die eine gute Nachricht bringen. Also ich hoffe, ihr freut euch, denn da ist von mir die Rede. Gell? Und das ist nicht egoistisch, das ist manchmal gar nicht so einfach, wenn ich heute dieses Thema vor Augen habe und muss mich der Sache annehmen und ich will es nicht, dann sagt Gott, ich will aber, dass du das machst. Ja, okay, also fange ich von vornherein nicht an zu zicken, sondern sag gleich, okay, das mache ich. So, und da müssen wir jetzt hin. Und diesen Vers, der zielt auf Israel. Und nach diesem Vers heißt die neue Überschrift, das Nein Israels zum Evangelium. Da fangen wir an, die Welt nicht mehr zu verstehen. Da wird es ganz undurchsichtig. Und dann fängt es an mit 11, was ich euch vorhin ja schon als Überschriften zitiert habe. Das ist letztlich der Punkt, wo wir heute weitermachen werden. Und jetzt kommt das Thema Israels Rettung. Und Conny, liest du uns den ersten Vers vor? Hast du die Liste? Jo. Conny liest uns jetzt 11, Römer 11, Vers 25.
Ich will euch, liebe Brüder, nicht verhehlen dieses Geheimnis, auf das ihr euch nicht auf eigene Klugheit verlasst. Blindheit ist Israel zum Teil widerfahren, so lange, bis die Fülle der Heiden eingegangen ist.
Ja, das haben wir in den vorhergehenden Predigten zu diesem Thema schon ein bisschen gehört. Aber dass ihr euch nicht auf eigene Klugheit verlasst, diese Mahnung, die ist doch der Anfang, wenn es um das Geheimnis geht, und zwar der Wiederannahme Israels, über die Paulus hier redet. Hier greifen Menschengedanken nicht. Und wie oft haben wir schon im Israel-Gebet gesessen und haben gesagt, eigentlich kennen wir das Wort und wir beten jetzt für das, was eigentlich Gott schon vorhat. Das ist eigentlich kontraproduktiv, weil wir wissen ja, dass es passieren wird und wir beten trotzdem für was anderes. Das beschäftigt mich immer wieder. Und da greift hier genau das, was ich hier sage, Menschengedanken greifen nicht. Es ist Gottes Heilsgedanke, der sich über Israel entfaltet. Und das dürfen wir nie vergessen. Das müssen wir auch immer in unseren Gedanken behalten. Hier kann man nicht in sich selbst klug sein, denn das Geschehen mit Israel übertrifft unser Denken. Es übertrifft unsere Erwartungen und unsere Beobachtungen bei Weitem. Wer die Geschichte Israels nach seiner menschlichen Logik verstehen will, sieht nur Vordergründiges. Und das ist schon zum Staunen. Stimmt's? Denk nur mal an Silicon Valley, das in Israel entsteht, oder dieser staubige Landstrich, der es mal war, vor gar nicht langer Zeit. Und wenn man jetzt Luftaufnahmen sieht, ist es eine grüne Landschaft. Also das Vordergründige bringt uns schon zum Staunen, und erst die Schrift schließt uns die Logik der, der Nahostgeschichte auf. Wir müssen ins Wort gehen und deshalb ist das Wort heute auch da. Ich bin hart am Wort, ich mache keine Geschichte. Ich mache auch keine Märchen, die ich euch erzähle. Das ist ja das, was Paulus hier auch schreibt und auf das Geheimnis kommen wir auch gleich. Es ist göttliche Weisheit und sein erwählendes Erbarmen. Er erwählt, wen er will und wann er will. Aber dazu kommen wir noch. Die Geschichte Israels heute, auch gerade heute zu verstehen, das heißt, das Handeln Gottes zu ergründen. Und wenn wir mal das geistliche Auge öffnen und die Wege Gottes uns anschauen, dann gibt es in den Zeiten der Vergangenheit Dinge, die wir über Israel festgestellt haben und wir sollten uns hüten, von diesem Punkt aus die Zukunft von Israel in Frage zu stellen oder auch nur zu kritisieren. Denn Gott hat seinen Plan und den müssen wir ganz genau kennen und wissen. Und das heutige Israel, das Handeln, das sich heute vollzieht, wenn wir das auch anschauen, dann müssen wir auch uns hüten, zum Beispiel militärische, politische oder wirtschaftliche Kategorien einfach heute als Standpunkt für die Zukunft zu werden. Sie sind im Augenblick da, vielleicht nicht die, die wir erwarten, aber sie sind letztlich so von Gott eingesetzt, sage ich mal, indem sie etwas machen, was wir gleich erfahren werden. Der Fahrplan für Israel ist die Heilserfüllung, die Gott in Aussicht stellt. Und aus diesen Zukunftsperspektiven, aus diesen Zukunftsprophetien, werden wir eine genaue Festlegung dessen bekommen, was, warum und wozu geschehen muss. Und da ist kein Platz für klug sein wollen aus uns selbst. Da müssen wir genau ins Wort schauen. Und Paulus redet zu den römischen Christen, das dürfen wir ja auch immer nicht vergessen. Er ist in Rom, da sind zwar auch Juden, aber er redet zu seinen Brüdern. Und das schreibt er auch im Text, ich will euch, liebe Brüder. Und das ist das Wissen, das wir auch heute in der Gemeinde hören sollen. Dass wir uns vergewissern sollen, was es eigentlich mit Israel zu tun hat. Wenn wir, ich will euch nicht verhehlen, heißt das, wenn wir das aus dem Griechischen nochmal betrachten, dann heißt es, wenn man es wörtlich übersetzt, nicht will ich, dass ihr nicht wisst. Das ist ein bisschen schwer verständlich. Ich will nicht, dass ihr nicht wisst. Zum Ersten kann Paulus, er will gerade nicht ein Geheimnis daraus machen und es für sich behalten, um allen anderen überlegen zu sein. So nach dem Motto, wie wir mal unter den Kindern immer sagen, Ätschepätsch, ich weiß was und das sage ich dir nicht. Gell? Das ist ja etwas, wo wir heute uns großprahlerisch manchmal machen. Das will er nicht, sondern er will das weitergeben, was er offenbart bekommen haben, dass er seinen Brüdern sagen soll. Und zweitens, der christliche Glaube hat das wohl mit einem Wissen zu tun, ist aber nicht Oberflächliches für Wahrnehmen, sondern gesammelte, eindringende Erkenntnis. Und darin liegt die Anerkennung des Heilshandelns Gottes, die wir aus der Heiligen Schrift haben. Es ist schwer zu verstehen, aber es ist logisch. Der Glaube sucht sein Wissen in der Bibelarbeit. Wir sollen nicht nur zuhören, was ein anderer sagt. Wir sind oft, wenn ich das mal so sagen, so eine Verbrauchergemeinde. Eine Verbrauchergemeinde, in dem wir konsumieren. Wir essen, was uns als geistliche Speise vorgesetzt wird, möglichst noch in mundgerechten Häppchen und auch noch nett garniert. Und wenn wir das dann serviert bekommen, kann es auch von der anderen Seite kommen. Das heißt, wir kriegen in derselben Aufmachung etwas serviert, was aber uns verführt als Gemeinde. Und da müssen wir hellwachsam sein. Gerade in Bezug auf die Kritik an Israel. Was wir dort manchmal hören, sollen wir nicht ins gleiche Horn tuten. Das Wissen des Glaubens wächst aus der eindringlich lernenden und nachspürbaren Arbeit mit der Bibel in der Gemeinschaft mit anderen unter dankbarer Aufnahme der geistlichen Erkenntnis. Das habe ich euch im Römer 10 gerade vorgelesen. Das heißt, hier muss das Wort kommen und das Wort muss aufgenommen werden und die Leute, die das hören, müssen dankbar sein, dass sie es bekommen haben. Genau das sagt der Römer 10, 14, 15 aus. Und da muss jemand sein, der das bringt. Und das ist genauso mit Israel. Und wenn jetzt der Apostel von Geheimnis redet, dann ist das kein Geheimwissen, so ein Geheimbünde gibt es ja. Ich will gar nicht jetzt jemanden nennen, da gibt es eine Menge, die das einfach so, die sich abschotten und zurückziehen und wo nur Eingeweihte zugänglich sind. Das Geheimnis meint hier das Handeln Gottes, das dem natürlichen Auge verborgen bleibt. Seid ihr noch dabei?
Ja.
Das ist etwas, wo wir gerade in Bezug auf Israel so viele Fragen haben, die wir auch teilweise, kommen wir noch dazu, nicht beantworten können, weil wir nicht wissen, wie Gottes Handeln ist. Wir kennen seinen Heilsplan, aber nicht, wie er handelt und wann er handelt und wo er handelt. Und das ist etwas, wo wir einfach auf ihn vertrauen müssen. Eins haben wir, und da werden wir auch zukommen, und das ist unumstößlich, und das kriegen wir dann auch gleich. Es ist ein geschichtlicher Begriff, was wir hier, mit dem wir hier zu tun haben. Es ist kein Rätsel, sondern jetzt noch Verborgenes, was in der Schrift schon angekündigt ist und dann im Fortgang der Heilshandlung Gottes erfüllt wird und damit Wirklichkeit wird in unserer Geschichte. Wie viele Prophetien haben wir denn schon? 75% sind in Erfüllung gegangen. Haben die Leute das damals auch verstanden, so ganz klar, wenn irgendwas gesagt wird? Ein Kind ist euch geboren, ein Sohn wird euch gegeben. Hä? Versteht ihr? Das ist, heute wissen wir, was gemeint ist, aber versetzt dich mal in die Leute damals. Die haben auch nur gedacht, was will er denn damit sagen? Gell? Das Geheimnis Israels möchte ich mal in drei Teile teilen. Blindheit ist Israel zum Teil widerfahren. Israel, das Gottesvolk, das den Messias abgelehnt hat und ihn tötet, ist Gottes Handeln. Mhm. Ja, es ist schon schwer. Gell? Und nämlich warum? Er hat Israel verstockt. Römer 11, Vers 7. Ganz klar, steht im Wort. Der zweite Teil, das Geheimnis redet von uns. Das sind wir. Solange bis die Fülle der Heiden eingegangen ist. Die Fülle der Heiden sind die Nationen. Hallo, wir sind dabei. Gell? Das geht um uns. Also kann Israel das weiterkommen, wenn bei uns etwas passiert ist. Und das meint ganz gewiss keine kleine Zahl. Die Fülle der Heiden ist etwas, was ein umfassendes Ganzes ist und eine große Ernte. Lesen wir doch nur mal Matthäus 9, 37, will ich jetzt nicht hin, aber da ist ja von der großen Ernte die Rede. Und Paulus hat das genauso im Blick, wie Jesus das hatte. Diese große Ernte, Offenbarung, die Sichel kommt, gell? Das Korn ist reif. Die Ernte Gottes unter den Nationen wird überwältigend sein. Eine Zahl, die niemand zählen kann. Offenbarung 5, 11 und 9, 16 haben wir gerade zitiert und gelesen. Im Augenblick, in unserer Zeit, wo die Leute, 500.000 sind aus der katholischen Kirche ausgetreten, habe ich gerade gesehen. Das ist der höchste Wert, den sie je hatten. Wo ist da der Glaube? Ich habe im Fernsehen, haben sie Leute interviewt daraufhin, wie stellen sie sich denn Kirche vor? Die Antwort war sowas von blöd. Vom Wort war erstmal gar keine Rede. Die wollen, was wollen sie? Ein Fitnesscenter daraus machen. Sie etwas, das waren die kleinen Häppchen, die sie haben wollen. Und das wollen sie, darunter verstehen sie Kirche. Ich habe nur Kopfschütteln und gesagt, das kann ja wohl nicht wahr sein. Also, die Vollzahl ist überwältigend groß. Und das sind wir. Und in den Nationen muss etwas passieren. Und dann wird es auf Israel übergreifen. Gottes Heil wirkt in jedem Einzelnen von uns und vollendet sich in der Fülle. Da sind wir alle dabei. Du bist dabei, du bist dabei, du alle. Auch ihr Zuhörer, seid alle dabei. Das ist die Fülle, die kommt und die sein wird. Wir predigen seit Jahren. Ich habe vor Jahren schon in der Schweiz gehört, die Propheten haben eine goldene Schale gesehen, die über Europa ausgeschüttet wird. Und was ist passiert? Ja gut, es ist was passiert, aber die Fülle, die Vollzahl, wo ist die? Es wird immer Leute geben, die nicht den Weg finden. Aber das, was hier Prophetie war, ist noch nicht sichtbar geworden. Und das dritte des Geheimnisses weist auf Gottes Heilshandlung in der Zukunft hin. Da geht es in die Zukunft. Und worauf das Wort so lange bis deutlich hinweist. Gott setzt die Zeit. Und damit müssen wir uns abfinden. Und die Zeit, den Zeitplan, kennen wir nicht. Und das müssen wir einfach, das ist ja bei uns Menschen so, das gefällt uns ja nicht. Wir wollen ja immer gleich wissen, 1, 2 und 3 und dann kommt 4 und dann kommt 5 und dann haben wir es auf dem Tisch. Das ist nun mal manchmal in der Bibel nicht so, aber wir müssen trotzdem den Weg dahin verstehen, dass Gott ihn vorbereitet hat. Und jetzt liest die Conny uns die Verse 26 und 27 immer noch aus Römer 11.
Soll ich das nur mitnehmen?
Nein, nur 26.
Und alsdann wird das ganze Israel gerettet werden, wie geschrieben steht, es wird kommen aus Zion der Erlöser, der da abwende das gottlose Wesen von Jakob. Und dies ist mein Bund mit ihnen, wenn ich ihre Sünden werde wegnehmen.
Da muss man eigentlich den letzten Satz muss man betonen. Und dies ist mein Bund mit ihnen, wenn ich ihre Sünde wegnehme. Ihre, Israel, da geht's hin. Okay? Und die Fülle, ich greife nochmal zurück, die Fülle der Heiden wirkt dahin, dass Israel gerettet wird. Und darauf geht die Heilsgeschichte auch auf Israel zu. Israels Zukunft steht unter dem Dann Gottes. Das Dann, Zukunft heißt es. Dann, als dann wird das ganze Israel errettet werden. Das Ganze, das ist auch ein Thema, kommen wir gleich dazu. Das ganze Israel, diese Bedeutung, da müssen wir ein bisschen drüber nachdenken. Die ist auch nicht klar, die kann man nicht klar aus dem Wort ziehen. Das bleibt offen, wie und wann Gott handeln wird und wir können den Umfang seines Handels nicht vorab endgültig festschreiben. Das können wir nicht. Wir kommen gleich zu den Versen. Doch meint es im Ausdruck nicht den Rest Israels, der ist ja schon in der Gemeinde eingegliedert. Der Rest Israels, das sind ja schon die Messianischen, die schon da sind. Die sind ja schon in der Gemeinde, da ist ja schon einer, das kann also gar nicht der Rest sein. Und wenn wir das neue Israel nehmen, die Nation als das neue übertragen wollen, das geht auch gar nicht, denn das kann gar nicht sein, dass Israel komplett in die Gemeinde integriert ist und dass wir sie im Alten Testament gar nicht, dass damit Israel aufhört, auch falsch. Paulus betrachtet es hier so, dass die Linie, die Paulus verkennt, das sind doch seine Stammverwandten, das sind die Stammväter, die in der Bibel genannt sind im Alten Testament. Und von denen geht Paulus auch aus. Im Kapitel 9, Vers 27 vom Römer, da ist es Jesus selbst, der sagt, der Rest, der gerettet wird, da wollen wir offen lassen, was er darunter versteht. Denn es heißt ja später, ganz Israel soll es sein. Und ich kann euch das nicht verraten. Es ist einfach so, dass wir da das hinnehmen müssen, was erstmal aus dem Gesichtswinkel des ersten Kommens der Rest ist, den Jesus dort sieht, als er auf Erden war. Oder wenn wir das zweite Kommen sehen und da von dem ganzen Israel die Rede ist. Es kann sich ja da was verändern. Und überleg mal, das Kommen wird ja erst sein, wenn die Gemeinde schon gar nicht mehr da ist. Denn wenn wir in der Fülle vorhanden sind, was wird dann passieren? Entrückung. Da sind wir weg und Israel quält sich weiter und Israel muss dann auch noch. Und wenn wir das weiter betrachten, da kommen wir zu einer ganz anderen Sache, wo ich zum Schluss noch kurz dafür zur Stellung nehmen werde. Das ist ein ganz heikles Thema, was wir auch betrachten müssen. Der Rest der Geretteten aus Israel zur Zeit der Nation, also seit Jesus erstes Kommen ist, habe ich gesagt, einmal vorhanden aus der Betrachtung um die Zeit vor 2000 Jahren, als Jesus auf Erden gewandelt hat. Und das ganze Israel auf das zweite Kommen, ich arbeite es ganz bewusst nochmal raus, ist auf die Wiederkunft Jesu gerichtet und die wirklich alle Israeliten umfassen soll. Und darauf können wir gespannt sein, wie Gott handeln wird. Aber nähere Einzelheiten haben wir dazu nicht. Paulus hat ja dieses Geheimnis nicht, ich sag mal so, aus unbelegbaren Sphären oder so, irgendwo so, ja, auf dem Oktoberfest hat er sich die Karten liegen lassen, gerade so einer Scherz, gell? Sondern er hat ja prophetische Worte der Schrift genutzt und das ist von Gottes Geist ihm aufgeschlossen worden. Und er sagt ja auch, und das muss man ganz klar sehen, wie geschrieben steht. Nicht wie Paulus denkt und hofft oder vermutet, wie geschrieben steht. Stimmt's? Steht drin im Wort. Und das ist doch das. Das machen wir doch auch. Und das Wort aus Jesaja 59, Vers 20 beinhaltet Israels Zukunft. Kommen wird der Retter aus Zion, wegtun wird der Gottlosigkeit aus Jakob. Aha. Hier benutzt er nämlich den alttestamentarischen Begriff Jakob. Und das ist Israel in der Sünde. Das ist das sündige Israel. Und es sind danach ja schon ein Rest, die messianisch geworden sind, die Jesus ja schon erlebt hat. Er ist ja in seinem Land gewesen und hat, ich sag mal, einfach missioniert. Gell? Und er hat ja viele schon zum Glauben gebracht. Das ist ein Rest von Israel. Aber das Ganze wird erst kommen. Und wenn die Verheißung von Jeremia in 31,33 erfüllt ist, denn Gott wird im neuen Bund mit seinem Volk, hört genau zu, Gott wird im neuen Bund mit seinem Volk ihre Sünden wegnehmen. Die Fülle ist da, Israel kommt, der Rest kommt zum Glauben und dann sind wir alle vereint und ihre Sünde ist weg. Das ist wie unsere Rettung, das wird dann in Israel stattfinden. Und das ist letztlich der neue Bund. Und so oder nur so wird Israels Rettung widerfahren können. Nur das wird gehen. Ich habe euch gesagt, schnallt euch an, harter Tobak. Aber es ist so, steht im Wort, ganz klar. Jesaja und Jeremia sind die beiden Fundstellen, die dazu ganz klar passen. Conny, Verse 28 und 29 aus Römer 11, bitte.
Nach dem Evangelium sind sie zwar Feinde um euretwillen, aber nach Gottes gnädiger Wahl sind sie Geliebte um der Väter willen. Denn Gottes Gaben und Berufung können ihnen nicht gereuen.
Jetzt wird es ganz kritisch, gell? Die Juden sind weiterhin Feinde nach dem Evangelium. Was heißt denn das? Wie sie sich dem Evangelium gegenüber verhalten. Das ist eine Feindschaft gegenüber Gott. Die ist ja täglich bedrückende Wirklichkeit für Paulus selbst. Und in vielen christlichen Gemeinden auch, die Paulus damals schon festgestellt hat. Und der Sinn nach dem Evangelium liegt aber noch tiefer und meint, wie es das Evangelium, die Botschaft von Jesus Christus, erst aufdeckt. Dadurch deckt sie ja das erst auf, was wir wissen wollen. Dann, wenn die Sünde weggenommen ist, dann wird es ja erst einmal, wird die Feindschaft ja beseitigt. Das ist also auch der Sinn. Paulus ergänzt, sie sind Feinde um euretwillen. Boah, jetzt kriegen wir wieder die Klatsche. Wir sind schuld. Wir sollen sie eifersüchtig machen, damit sie zum Glauben kommen und unsere Fülle komplett wird. Und dann wird es passieren. Das heißt, wir sind deshalb zum Heil gekommen, weil Israel Jesus gar nicht erkannt hat und den, den sie gesehen haben, haben sie hingerichtet und haben ihn nicht haben wollen. Und dadurch ist das Wort zu uns gekommen. Nicht zufällig, das ist Gottes Heilsplan. Gell? Deshalb hat er Israel verstockt und Jesus töten lassen. Boah, das ist so heftig. Ja, und dann schreibt er völlig, nach der Auserwählung, aber sind die Juden doch Geliebte um der Väter willen. Das ist doch das, was Paulus vorher sagt. Sie sind doch wieder geliebt. Und die Feindschaft der Juden dient dennoch einem Ziel des Heilsplanes Gottes, nämlich die Heiden zu rufen. Ich kann nichts dafür, es ist so. Israel bleibt geliebt von Anfang an der Geschichte, von der Erwählung der Väter her. Die Treue Gottes hält durch. Seine Gnadengabe und die Berufung Gottes sind unbereubar. Und das steht hier. Im Text steht es. Unbereubar. Gott bereut es nicht. Er hat die Gnade Israels geschenkt und es reut ihn nicht. Und die Berufung Israel nimmt er nicht zurück. Gott reut das nicht. Das ist unwiderruflich, wenn wir das auch in anderer Übersetzung hören. Und wenn wir jetzt, hat Gott schon mal was bereut?
Ja. Ja.
Kommt ihr nicht drauf? Was hat er bereut? Dass er Menschen gemacht hat.
Boah.
Und was hat er gemacht? Sündflut. Und was hat er dann gemacht? Ein Rest, ein Teil. Merkst du was? Da ist wieder dieser Rest. Noah mit seinen Verwandten. Der hat überlebt. Also ist wieder seine Gnadengabe weitergelaufen, obwohl er gesagt hat, es reut mich Menschen, dass ich Menschen gemacht habe. Das ist unser Gott, gell? Ich predige nächstes Mal über Paulus und Silas im Gefängnis. Das ist viel schöner, wo dann die Wände fallen und alles kommt raus. Ich kann ja nichts dafür, aber ich tue es gerne. Aber ich will euch das natürlich nur vermitteln. Diese Reue, die er gemacht hat, die ist, wenn wir jetzt auf Israel sehen, seine Stellung zu Israel ist unwiderruflich, dass er Gnade ihnen gibt. Und wenn wir das sehen, ist das nicht blindes, kaltes Schicksal, sondern er hat mit voller Liebe den Zorn über Israel ausgeschüttet. Und da müssen wir auch drüber nachdenken. Da habe ich auch, über den Satz habe ich auch nachgedacht. Wen Gott liebt, den züchtigt er. Und manchmal ist er böse mit uns. Aber warum ist er böse? Weil wir wieder mal so auf dem Seitenweg unterwegs sind, sage ich nur mal vorsichtig, gell? Und das ist doch etwas, wo Gott dann uns klar zu verstehen gibt, hey, hoppla, so habe ich mir das nicht vorgestellt. Und dann wird er ganz schön deutlich. Und wenn jemand Jesus noch nicht angenommen hat, dann ist der Zorn noch viel größer. Denn dann ist ja die Gnade nicht da. Dann kann er ja nur durch seine Barmherzigkeit. Habt ihr gehört, dass ich immer nur von Barmherzigkeit rede? Es geht also immer nur um Israel. Israel ist nicht in der Gnade, Israel ist in der Barmherzigkeit. Ja, es reut ihn nicht. Und das ist feste Glaubensgewissheit im Blick auf Gottes Heilsvollendung. Und die, Conny, lesen wir in 4. Mose 23, 19.
Gott ist nicht ein Mensch, dass er lüge, noch ein Menschenkind, das ihn etwas gereue. Sollte er etwas sagen und nicht tun? Sollte er etwas reden und nicht halten?
Eben. Und es reut ihn, dass er Menschen gemacht hat. Das ist eine Aussage. Er hat trotzdem noch ein kleines Schlupfloch offen gelassen. Und so ist das mit jedem. Und da dürfen wir glücklich darüber sein, dass es so ist. Und Conny, jetzt kannst du gleich weiterlesen. 11.30, 31.
Römer.
Ja.
Gleicherweise, wie ihr zuvor nicht habt an Gott geglaubt, nun aber Barmherzigkeit erlangt habt durch ihren Unglauben.
Ihren Unglauben?
So haben auch jene jetzt nicht wollen glauben an die Barmherzigkeit, die euch widerfahren ist, damit auch sie Barmherzigkeit erlangen.
Oh.
Welch ein Deutsch.
Hier gibt es dreimal jetzt in dem Text. Dreimal steht im griechischen Text das Wort jetzt. Und es hat jedes Mal verschiedene geschichtliche Bedeutungen in Gottes Heilsplan. Einst habt ihr nicht Gott gehorcht, das war die Situation der Heidenchristen in Rom und unser aller Schicksal. Einst, das war das Jetzt damals. Und jetzt kommt das Jetzt, was dazu kam, also das ist einmal die Heidenchristen in Rom, die ja vorher nicht an Gott geglaubt haben. Das war ihre Situation. Und jetzt, er schreibt ja an die Christen, das ist die Beschreibung der Erlösten in der Gegenwart, habt ihr Erbarmen erfahren. Dadurch wurden die Heiden zu Kindern Gottes. Er hat ihnen sein Erbarmen zugewendet. In Rom. Das ist das, was Paulus als jetzt bezeichnet. Und so wird es auch Israel geschehen. Es lebt im Jetzt des Unglaubens. Sie sind jetzt ungehorsam, unwillig gewesen über dem Erbarmen, das euch gewährt wurde, uns gewährt wurde, weil das Wort ja zu uns gegangen ist. Das ist Israels Situation jetzt in den Nationen heute, dass das Wort bei uns ist, Gottes Erbarmen, aber immer noch bei Israel. Und jetzt kommt das dritte Jetzt. Und es wird ein anderes Jetzt für Israel geben. Auch sie sollen Erbarmen erlangen, nämlich im Jetzt des wiederkommenden Christus. Das ist ihre Hoffnung, auf die Israel baut. Und das ist unumstößlich. Lass uns mal beim nächsten Israel-Gebet darüber nachdenken, wenn wir Gebete sprechen, die das umstoßen. Da habe ich jedes Mal, wenn ich das lese, habe ich jedes Mal, das ist doch Gottes Heilsplan, den kann ich doch nicht verändern. Dann bin ich rebellisch. Ich muss ihn doch akzeptieren. Wenn wir jetzt aber für Israel etwas anderes beten, als im Heilsplan ist, den wir schon kennen, nicht von dem, den wir nicht kennen, sondern den, den wir kennen, dann muss ich mich fragen, ist das überhaupt richtig, was wir beten? Darüber würde ich gerne mal mit der ICJ sprechen. Aber okay, am Rande. Conny, jetzt haben wir schon den nächsten Vers. Der ist ganz kurz, aber auch genauso herrlich und verständlich. 32 ist es.
Das ist aus der neuen Genfer Übersetzung. So hat Gott alle ohne Ausnahme zu Gefangenen ihres Ungehorsams werden lassen, weil er allen sein Erbarmen erweisen will. Nochmal. So hat Gott alle ohne Ausnahme zu Gefangenen ihres Unglaubens, Ungehorsam, nein.
Nochmal.
Jetzt ganz nochmal. Okay. Ganz langsam.
Okay.
So hat Gott alle ohne Ausnahme zu Gefangenen ihres Ungehorsams werden lassen, weil er allen sein Erbarmen erweisen will.
Die Israeliten hat er verstockt, aber uns hat er auch was angetan. Wir sind in seine Aufmerksamkeit gekommen durch unsere Ungehorsamkeit, durch unseren Unglauben. Und Gott hat beschlossen, allen, die im Unglauben sind, seine Barmherzigkeit zukommen zu lassen. Ist doch eine gewaltige Aussage, dass jeder Hoffnung hat. Ich habe so viele Leute, die wollen einfach nicht. Und die kann Gott ändern, die kann Gott verändern. Und das alle, das ist Gottes Handeln an der ganzen Menschheit, an Israel und an uns, werden wir uns mal mit Heiden bezeichnen, obwohl wir schon diesem Status entronnen sind. Wir sind ja schon Kinder Gottes. Wir sind auch sozusagen aus der Haft entlassen. Und später heißt es, dass dieser Unglaube vielleicht auch eine Art Schutzhaft ist, dass wir bewahrt werden, dass Gott sagt, für eine Zeit mache ich das und dann beobachte ich sie und dann ziehe ich sie zu mir und dann sind sie meine Kinder. Und jetzt können wir aber eins nicht machen. Na, ich will erst noch was anderes vorweg schicken. Die ganze Menschheit geht doch in das Gericht hinein und da werden wir Gottes Barmherzigkeit gerade wieder vorfinden. Wie er uns in diesem Gericht oder auch die, die nicht an ihn glauben, im Gericht behandelt. Und wenn wir aber jetzt diese Lehrsätze, die wir gehört haben, sagen, ja, das beruhigt uns. Und ach, diese flapsigen Aussagen, so schlimm wird es schon nicht werden. Und das Happy End ist vorprogrammiert. Gell? Solche Aussagen, die kennen wir ja auch. Und diese Allversöhnungslehre, ja, worauf ist die basiert? Die steht nicht in der Bibel. Gell? Die hören wir ja auch immer wieder. Und diese Sätze, da müssen wir einfach aufpassen, dass wir da nicht uns ablenken lassen. Und ein Satz, der die Beachtung der geschichtlichen Wege der Heiden und Israel betrachtet, ist unter das Geheimnis des Heilswillen Gottes zu stellen. Und da müssen wir aufpassen, dass wir da nicht zu, ja, unsere Seele beruhigen wollen. Es wird geschehen und Gott wird das Gericht halten, das ist am Ende. Aber wir wollen das auch gleichzeitig nicht als Damoklesschwert über die Menschheit hängen. Ich will nicht evangelisieren damit, ja, du wirst ja sowieso in die Hölle kommen. Versteht ihr? Das ist der falsche Weg. Aber wir müssen wissen, wo wir hingehen und dürfen das nicht, ich hatte eben nach dem Wort gesucht, ich glaube, verniedlichen dürfen wir das nicht. Wir dürfen das nicht schönreden, sondern wir müssen wirklich die Realität vor Augen haben. Gottes Heilswillen. Alles nicht so schlimm. Ist auch eine Aussage. Ach, gell? So diese Schönredner. Nein, ist es nicht. Und erst im Vollendungshandeln Gottes werden wir erkennen, wie Gottes Barmherzigkeit, wie seine Barmherzigkeit tatsächlich ist. Und ich rede immer wieder von Barmherzigkeit. Wir leben in der Gnade. Merkt ihr, wo wir eigentlich besser aufgehoben sind? Es geht hier gar nicht um uns, es geht um die noch nicht gefunden werden, die in der Fülle noch zu den Heiden errettet werden, damit Israel das Seine bekommen kann. Das liegt an uns, an diesen Menschen, die Gott noch nicht kennen. Und Conny, jetzt ein Vers noch, bevor wir den Schlussvers haben, der 1. Timotheus 2,4.
Denn er will, dass alle Menschen gerettet werden und dass sie die Wahrheit erkennen.
Siehst du, da steht es, was ich eben gesagt habe. Okay. Es gibt noch einen Punkt, den ich aber nicht vertiefen will. Wenn die letzte Schlacht kommt, der Feind kommt aus dem Norden. Okay. Muss ich gar nicht überlegen, wo ist Norden, nicht? Von Israel? Da kann man lang, da muss man gar nicht lange überlegen. Wer ist dann auf der Seite Israels? Welche Nation bekennt sich dann noch zu Israel? Und ich hoffe sehr, dass Deutschland dann erkennt, dass sie auf der Seite Israels kämpfen werden und nicht auf der falschen Seite. Im Augenblick sind sie auf der falschen Seite. Sage ich einfach mal. Und das gefällt mir überhaupt nicht, weil 1000 Dinge passieren da, die also nun nicht unbedingt nach Gottes Plan sind. Aber ich hatte gesagt, ich werde es nicht vertiefen. Conny hat jetzt den Schlussvers und er steht, das ist das, am Ende der Punkt fehlt. Ich habe den Punkt am Ende und das ist der Vers, den wir eigentlich am Ende lesen werden. Wie heißt die Überschrift?
Gottes unbegreifliche Größe.
Das ist nach meinem Punkt, das kommt danach noch, nicht? Der Punkt war nämlich der 11,32, denn Gott hat beschlossen unter dem Unglauben, auf dass er sie alle, dass er sich alle erbarme. Den Vers habe ich gelesen und damit bin ich auf das ganze Thema gekommen und habe das aufgerollt. Und ich sage euch eins, nächsten Sonntag machen wir was anderes, damit ihr das erstmal verdauen müsst. War ein Scherz, okay? So, jetzt liest du mal.
Römer 11, 33.
Nochmal die Überschrift, das ist einfach so toll.
Gottes unbegreifliche Größe. Wie unerschöpflich ist Gottes Reichtum. Wie tief ist seine Weisheit, wie unermesslich sein Wissen. Wie unergründlich sind seine Entscheidungen, wie unerforschlich seine Wege. Hat jemals ein Mensch die Gedanken des Herrn ergründet? Ist je einer sein Berater gewesen? Wer hat Gott jemals etwas gegeben, sodass Gott es ihm zurückerstatten müsste? Gott ist es, von dem alles kommt, durch den alles besteht und in dem alles sein Ziel hat. Ihm gebührt die Ehre für immer und ewig. Amen.
Amen. Steht sogar in der Bibel. Und das ist das Amen auch für heute. Das Römer 11, wohlgemerkt, gell? Das ist das Ziel. Versöhnliche Worte. Und damit können wir die Predigt schließen. So, ich segne jetzt erstmal unsere Zuhörer und wünsche euch eine segensreiche, gute Woche, dass all eure Wünsche in Erfüllung gehen, die ihr erbeten habt und dass wir Kraft bekommt, um das tägliche, was erledigt werden muss, in seinem Sinne zu tun und dass Mangel, Krankheit, alle Dinge, die wir nicht mögen, von euch fernbleiben. Der Herr behüte euch und beschütze euch. Amen.